Läuft.
Svejour, perdi, la cul.
Ja, das sage ich auch.
Genau, das heißt so viel wie, da sind wir wieder, eure ja. Lieblingseulen vor die Säulen. In einer sogenannten Fantasiesprache habe ich mir jetzt zugelegt, über Weihnachten, denn wir sind nach Weihnachten, wir sind post-Christmas, wie man so schön sagt. Die Weihnachtsfeiertage sind vorbei, aber in Wirklichkeit sind wir noch vor Weihnachten.
Ja.
Es geht weiter mit der kompletten Raum-Zeit-Kontinuums-Verwirrung. Wir sind immer noch im gigantischen Voraufzeichnungsmodus, so wie letzte Woche schon. Denn wir sind ja, kann man ja einfach sagen, wir sind Deutschlands fleißigster Podcast. Ich glaube, wir sind wirklich, ungelogen, wir sind der einzige Podcast, der seit 2 Jahren dauerhaft auf Sendung ist.
Ja.
Ohne Unterbrechung.
Stimmt, ohne eine einzige, würde ich auch sagen, ja.
Ja, sag es nochmal. Was sagst du es mal in deinen Worten?
Ja, in meinen Worten sage ich das so, wir sind, glaube ich, könnte sein, der einzige Podcast, der noch nie ohne Unterbrechung gesendet hat.
Es ist noch nicht eine Folge auch ausgefallen, mal wegen Krankheit oder weil einer irgendwie verschütt gegangen ist oder in den Brunnen gefallen ist oder sowas, ne?
Was ja realistisch sein könnte.
Frank ist ja einmal im Brunnen gefallen und dann haben wir ihn ja aber es geschafft, noch rechtzeitig vor der Folge noch rauszuholen.
Nein, wir haben ihm das Equipment hinterhergeworfen und dann von unten mit recorded. Ja. So war es nämlich. Also wir sind da, wir ziehen da durch.
Aber da gibt es ja zum Glück den Brunnenfilter. Ne? Wenn man dann im Brunnen ist, dass man das rausfiltert, dass es sich ein bisschen komisch anhört.
Die eine Folge war das, wo es ein bisschen Gehalt hat. Da lag Frank im Brunnen. Aber genau, wir sind wirklich der am längsten durchsendendsten Podcast Deutschlands.
Plus wir sind der immer noch, was beständig ist, wir sind immer noch im längsten Jubiläum. Wir sind weiterhin, also wenn alles durcheinander ist, wir sind noch immer noch im Jubiläum.
Ja, hier purzelt ein Rekord nach dem nächsten. Das kann man einfach sagen. Und da muss man sich auch mal selber loben. Ich finde, wir sind immer viel zu bescheiden. Das ist nämlich auch eines unserer Hauptprobleme. Wir treten viel zu bescheiden auf. Wir
sind Deutschlands bescheidenster Podcast. Ja. Das ist leider das Fluch und Segen zugleich.
Aber mich hat jetzt eine Marketingagentur angerufen und hat gesagt, ihr müsst mehr mal auf den Putz hauen. Ihr müsst euch ein bisschen anders verkaufen. Ihr seid zu bescheiden. Ja, ihr braucht auch coolere Namen. Ihr braucht bessere Namen. Ihr heißt einfach nur Sebastian, Thomas und Frank. Das holt keinen in deinem Ofen hervor. Wir müssen mehr so wie Rappers werden. Wir müssen ein bisschen mehr so auf den Putz hauen. Wir brauchen lustige Pseudonyme. Weißt du, einer heißt irgendwie Kalaschnikow, der andere irgendwie Klammer.
Klammer auf, Klammer zu. Ja. Das sind die Rapper aus der Zukunft, ja.
Ja, und einer ist krasser Stöpsel oder sowas.
Aber wie kriegen wir das hin? Also Selbstlob, da sind wir überhaupt gar nicht gut drin. Da sind wir leider zu bescheiden. Nee.
Also wir können natürlich behaupten, dass wir die Besten sind, aber das nimmt uns ja keiner ab.
Ja, stimmt, glaube ich, auch nicht. Ja.
Das kann doch nicht aussehen.
Das ist das Problem. Wir dürfen nicht an Lügendetektor angeschlossen werden. Ja.
Ja. Und meistens ist man ja hier über dieses Programm, was ich geschrieben habe, ist gleichzeitig auch Lügendetektor.
Das schlägt aus. Wird sofort das Internet schlechter, wenn wir anfangen zu lügen. Ja. Das ist alles ganz pixelig und sowas. Man hört sich kaum noch. Genau, da hört es vielleicht schon dran. Ja, wir sind wieder remote. Auch diese Tradition behalten wir bei. Wir haben jetzt einfach gesagt, wir bleiben einfach zugeschaltet, bis das dieses Jahr vorbei ist, oder? Wir behalten jetzt noch dieses, wir sind nicht in einem Raum-Feeling, behalten wir bei. Weil wir uns jetzt doch durch Bastis Italiens Pausenhalbjahr daran so gewöhnt haben und wir wollten es einfach fürs neue Jahr aufheben. Die große Wiedersehensfreunde, alle in einem Raum. Wir husten uns wieder gegenseitig in den Rachen, spucken uns vor Freude mal ins Auge. Das machen wir alles ab Januar wieder.
Na, für mich war die Vorstellung, erst war ja ganz toll, dass wir wieder zusammen einen Raum aufnehmen. Doch dann hatte ich ein bisschen, das war mir ein bisschen zu viel dann. Also ich würde erstmal wieder langsam mich auch ranschnuppern an Basti.
Ja.
Ne, dass er auch erstmal wieder hier so ein bisschen den Berlin-Duft annimmt.
Ja.
Das wäre mir jetzt doch alles zu schnell gewesen, muss ich ganz ehrlich sagen.
Also bei mir, ich habe zwei Männer mittleren Alters, die seht ihr hier in der Kamera nicht, die sitzen neben mir hier auf dem Sofa, damit ich schon, damit ich mich langsam wieder rantaste. Die gucken ein bisschen leicht angetrunken, ich habe dir ein paar Bieren gestellt, draußen von der Straße wird reingenommen. Der eine hat eine Brille, der andere hat Kajal, auf dem habe ich auch die Fingernägel noch lackiert. Ja.
Basti, das klingt wie ein richtig Perverser gerade.
Ja, es ist auch so. Es ist auch so. Ja. Also die erwarten auch, dass ich gleich noch was Perverses mache. Also sonst wären sie nicht mit hochgekommen.
Sollen die etwas Lotion auf ihre Haut auftragen?
Ja. Die haben sich hier, ich habe die draußen beim Boseln habe ich die hier aufgegriffen. Oh, beim perversen Boseln sozusagen.
Ja. Das hat Wellen geschlagen übrigens, das Boseln. Mann. Also ich glaube, die Leute erwarten da wirklich Großes von uns.
Also für mich steht das fest,
also,
dass wir das machen.
Wir haben da auf jeden Fall einen Nerv getroffen. Basti, du hast da unfreiwillig einen Nerv getroffen. Also es fing ja erst so an, dass du das ja so widerwillig uns erklärt hast, dass Boseln eigentlich ein gigantisch großer Volkssport aus Norddeutschland ist. Aber im Laufe des Erzählens haben wir selber gemerkt, wie toll das ist und haben ja behauptet, und dann machen wir das auch, wir machen die große Bosel Spezial Olympia 2023 Folge nächstes Jahr.
Und wir müssen auch alle rechtzeitig denn irgendwie gucken, dass wir in unsere Versicherung eintragen, wenn man mit einer 2-Kiegelkugel in der Stadt rumrennt und rumwirft und alles kaputt macht, dass es bezahlt wird. Gibt es so eine Versicherung? Auch
Sponsoren.
Ja.
Kadlers.
Ja, ja, da können wir, stimmt, da rufen wir jetzt schon mal auf. Wir suchen Sponsoren für Olympia 2023. Wir brauchen speziell eine Versicherung.
Für Busseln.
Wenn ihr, fürs Busseln. Das wird also auf jeden Fall ein großes Highlight. Aber, um nochmal den eingangs erwähnten Satz aufzugreifen, wir befinden uns immer noch in einer kompletten Zeitverwirrung, weil wir zeichnen heute eigentlich vorauf. In Wirklichkeit ist noch gar nicht Weihnachten gewesen.
Es sind die großen Tenet-Folgen, weil es ist wie den Film Tenet von Christopher Nolan, den ich nicht im Ansatz verstanden habe.
Ich auch nicht.
Ist es so, dass Weihnachten könnte gewesen sein?
So müssen wir auch sprechen, glaube ich. Ja. Was ist es für eine Zeitform? Ihr wart doch gut in Deutsch beide. Ist das Past Präteritum Future 2?
Ja, ja.
Es könnte Weihnachten gewesen sein.
Aber Weihnachten ist noch nicht, also bei Nolan wäre es ja so, Weihnachten ist noch nicht passiert, aber es ist schon was vorgefallen, Weihnachten. Also es ist schon passiert, aber es ist gleichzeitig aber auch noch nicht passiert.
Und es ist noch nicht sicher, ob es wirklich passieren wird.
Ja, aber ich weiß nicht, da haben wir Tenet auf jeden Fall alle ganz anders interpretiert.
Ich habe den großen
Zeitreise-Thriller von Christopher Nolan. Ich meine, dass er einfach auf mehreren Zeitebenen spielt und man kann in Echtzeit in die Vergangenheit zurücklaufen, aus der Zukunft. Aber in Echtzeit. Man kann nicht einfach so Schnips, wie bei Zurück in die Zukunft, in eine Zeitreisemaschine steigen und ist in einer Sekunde 30 Jahre später. Nein, wenn man 30 Jahre später oder früher sein will, muss man 30 Jahre zurücklatschen. Man ist dann also auch sehr alt, wenn man dann vor 30 Jahren ankommt.
Ja, ich glaub, wenn es so mal im Film erklärt worden ist, weil wenn ich in Tenet, wäre ich jetzt der Agent oder der Protagonist oder wie der da heißt, wenn ich in dem Film das erklärt bekommen würde, wie das Ganze funktioniert, würde ich sagen, es tut mir leid, ich habe es einfach gar nicht verstanden. Ich kann den Auftrag nicht annehmen, ich kann die Welt nicht retten, weil ich habe es nicht verstanden. Und dann erklärt er mir nochmal, es gibt ein Artefakt, was in der Zukunft ein Mikrochip, der in der Vergangenheit gebaut worden ist, der aber schon so einen Code hat, den man erst in der Zukunft lesen kann, würde ich sagen, ich verstehe es nicht. Es tut mir leid, ich kann den Auftrag, ich verstehe es nicht. Können Sie es mir nochmal erklären? Also ich wette, in dem Film, wenn er realistisch wäre, hätte man es fünf Leuten erklärt, die saßen da schon mit ihrer Waffe und hatten schon ihren Koffer und wollten eigentlich jetzt schon nach Sibirien, aber die haben es nicht verstanden, worum es eigentlich geht.
War alles gepackt, ne? Die verschiedenen Identitäten, die Perücke, ne? Die farbigen Kontaktlinsen, der Schalldämpfer, alles schon gereinigt und dann kommt da so ein Erklärmann und dann, Moment, ich hätte auch sofort nach einer Alternative gefragt. Ja, ist alles schön gut, aber kann ich jetzt einfach jemand hier über den Haufen schießen?
Ja,
genau. Alternative.
Was soll ich? Was, die müssen Petrov in Sibirien suchen. Ja. Ah, Petrov. Nein, es ist ein Doppelgänger von Petrov, der eigentlich aus der Vergangenheit kommt. Er wird noch nicht da gewesen sein. Da würde ich sagen, ich verstehe es nicht. Wo soll ich jetzt hinfahren? Was soll ich jetzt? Ja. Also soll ich jetzt hier durch die Tür gehen?
Nein. Um Gottes Willen.
Ich nehme Tür 3.
Ja, aber so ähnlich ist es tatsächlich. In einer ähnlichen Situation befinden wir uns gerade. Es ist einfach kompliziert. Es werden ja auch verschiedene Versatzstücke. Also wir werden teilweise aus der Vergangenheit senden, aus der Gegenwart, aber auch aus der Zukunft.
Ja.
Deshalb wird auch unsere Sprache ab und zu sich ändern und wirklingen. Nehmt uns das bitte nicht rum.
Wir selber verstehen es auch nicht.
Vor Weihnachten, aber wenn jetzt die Folge gerade in euer Gehör reinkriegt, sind wir nach Weihnachten und diese Stimmung versuchen wir jetzt erstmal anzunehmen und sagen, Mensch, was waren das für Feiertage, Basti und Frank?
Das war doll. Also ich bin richtig satt.
Also ihr habt euch ja auch locker 10 Kilo habt ihr euch ja angefressen, so wenn ich das richtig sehe hier durch die Kamera.
Also das habe ich wirklich schon. Also ich habe seitdem ich in Berlin, wie lange bin ich jetzt in Berlin? 2,5 Wochen?
In der neuen Zeitrechnung 17 Jahre,
genau, glaube ich. Kommt auf den Zeitstreit auf an, plus minus 2 Wochen bin ich hier und ich sag's wirklich ganz ehrlich, ich habe 5 Kilo zugenommen, seitdem ich wieder hier bin. 5 Kilo.
Nein.
Ja.
Ja, Basti, weil ich wollte sagen, in Italien warst du wirklich ein Schmalhans.
Ja, und jetzt bin ich ein Dickhans wieder.
Ein klassischer Dickhans. Und, ach krass, aber wodurch kommt das denn?
Also es kommt, also erstmal, das ist mir wirklich aufgefallen, ich glaube, wenn man nur in Italien, der die guten Sachen isst, dann nimmt man automatisch ab. Dazu ist wirklich die ganze Stadt Siena ist auf so einer sogenannten Schrägen gebaut. Das kennst du ja gut, Thomas,
meine
das heißt,
City.
Man muss eigentlich nie gerade laufen, man läuft immer irgendwie so einen Hang hoch oder runter.
Mhm.
So. Und dazu habe ich natürlich jetzt alles gegessen, was ich ein halbes Jahr nicht essen konnte. Das esse ich hier die ganze Zeit. Döner, koreanisches Barbecue.
Aha.
Ich bin jeden Tag zweimal im Pfannkuchenhaus, ne, zum Pfannkuchen oder zum
Verkostung.
Genau.
Zur Happy Hour.
Genau. Dann bin ich beim Raclette Inferno jeden Abend. Dann kommst du wieder die Raclette. Das gab's alles gar nicht. Ja. Und jetzt muss ich wirklich aufpassen. Jetzt geht's wieder rund. Jetzt muss ich wieder Sport machen und wieder Dünnhans werden.
Ja. Ich habe, da wollte ich erzählen. Ich habe auch 5 Kilo zugenommen
über die Feiertage.
Ja, nee, davor schon. Weil wir, ich muss nochmal jetzt in der Zeitreise, muss ich nochmal direkt nach Madrid.
Ah ja, also vor 10 Jahren in Madrid.
Ja, genau. Und da habe ich, ich hatte ja einen Plan mit, dass ich da so ein bisschen doch vielleicht dann auch einen Vertrag unterschreibe bei Real Madrid. Und ich kann nur so viel verraten, stimmt, ich habe auf jeden Fall eine Urkunde bekommen.
Wie? Moment.
Ja, ich habe eine Urkunde bekommen.
Du warst da in Real Madrid, ihm sein Stadion für einfach mal Luppen TV mit Toni und Felix Groß.
Und da haben die Halbfinalspiele und das Finalspiel haben ja Felix Groß und Toni Groß kommentiert.
Dann haben wir spekuliert, ob du eventuell bei Real Madrid einen Vertrag unterzeichnen könntest, indem du dich bei den Bambinis einschleichst.
Genau, genau. Und naja, ich habe auf jeden Fall eine Urkunde bekommen, das kann ich schon mal sagen, aber nicht ganz so wie geplant. Und zwar hat nämlich die Aufnahmeleiterin Melina, hat mich nämlich die ganze Zeit, insgesamt waren wir ja 7 Tage dort, habe ich mich beobachtet.
Aber wie hat sie dich beobachtet? Auf eine normale Weise oder auf eine verstörende Art und Weise?
Na, sie muss auf jeden Fall, weil die Produktion kümmert sich ja darum, dass wir auch was zu essen haben dort.
Ah ja.
Ja, das heißt, sie weiß im Prinzip, was jeder isst, jederzeit. Mhm, ja. Und am letzten Tag hat auf einmal der Kameramann-Kollege Simon hat mich, als wir ins Restaurant gegangen sind, gefilmt, ganz aufwendig. Ist vor mir rumgerannt, hat gesagt, Frank, kannst du nochmal reinkommen? Kannst du jetzt, wenn dein Essen kommt, kannst du das episch entgegennehmen? Und ich habe mir immer gedacht, warum? Ja. Und dann haben die mich, als ich dann ins Essen reingebissen habe, dann sollte ich aufstehen und habe eine Urkunde verliehen bekommen, weil ich, ohne es zu wissen, einen Florida-Rekord gebrochen habe, dass ich auf einer Produktion 7 Tage hintereinander jeden Tag einen Burger gegessen habe.
Ja. Oh.
Und da habe ich jetzt, ja, und das ist mir gar nicht aufgefallen, aber das hat sie beobachtet, ja, und haben dann immer mich dazu gedrängt, also die haben immer Restaurants rausgesucht, nach dem 4. Tag haben die gesagt, komm, wir versuchen, dass Frank jeden Tag jetzt 7 Tage hintereinander einen Burger isst. Und die sind immer in Restaurants und haben gesagt, boah, das sieht aber gut aus, die haben mich richtig halt so beeinflusst. Oh Frank, der sieht aber lecker aus, willst du den nicht mal probieren? Und ich habe gesagt, ja, klar. Und da kann ich noch ein Video schicken, das haben die schon geschnitten direkt, aufwendig mit Slow-Mo-Bildern, wie ich denn halt diese Urkunde überreicht bekomme.
Also das ist ja ganz anders geendet, als genau, ich es eigentlich vermutet habe.
Ja, also es hat gar nichts mit Real Madrid, das hat leider nicht funktioniert. Aber
erstmal finde ich das eine sehr ungewöhnliche Herangehensweise von deinen Kollegen und Kolleginnen, weil sowas habe ich noch nie gehört. Das ist, dass sie dich quasi dahin feeden wollen, um sich, dass du einen ausgedachten Rekord brichst, um dafür ein Video zu drehen.
Also. Ja. Das ist schon, ist auf jeden Fall auch ein interessanter Fetisch. Also, ne, ganz liebe Kollegen, Simon, ne, schön groß und schön groß auch an Melina.
Ja.
Ganz tolle Aufnahmeleiterin. Aber es heißt, so ist dann quasi dein Real Madrid-Abenteuer geendet. Ich will da jetzt auch mit Basti gar nicht mehr weiter drum rumpicken. Wir hatten ja auch vor ein paar Zeiten auch mal gefragt, wie das denn ist, ob du Basti und mich auch beim Toni Kroos nochmal so ein bisschen erwähnen kannst, unseren Namen, ob du ihm ein kleines Tattoo irgendwie auf der Brust hinterlassen kannst mit unseren Konterfeis oder sowas. Aber ich vermute, das hat nicht geklappt.
Das war dann nicht mehr, nee, das hat nicht geklappt denn.
Aus Zeitgründen. Kennst du Basti und Thomas? Das hat schon aus Zeitgründen schon nicht funktioniert.
Aber wir sind, also ich bin mit ihm verabredet, also nicht jetzt genau, weil er hat gesagt, naja, man läuft sich ja bestimmt mal wieder über den Weg, hat er zu mir gesagt.
Oh, das finde ich sehr.
Am Ende?
Da kannst du schon mal einen Kalender eintragen, Frank. Also das ist wirklich, da kommt bald die Anfrage vom Management.
Man läuft sich ja mal über den Weg, das ist ja eine Verabredung, finde ich. Also,
nee, das ist ein Versprechen.
Ja.
Ein ganz klares Versprechen. Vermute, er hatte auch so seine Handynummer, seine dreistellige Handynummer zugesteckt, oder? Wurde jederzeit
die Handynummer? 17. Ah, oh, ja, gut, ja. Ist wahrscheinlich bei Promis so, die haben so kurze.
Ja, natürlich. Ja, Promis haben ganz kurze Handynummer, das wissen viele Leute nicht. Bei Jürgen Klaas haben auch, glaube ich, Klaas hat sogar eine einstellige, hat sich rechtzeitig drum gekümmert. Aber verraten wir hier nicht, ist was zwischen 6 und 8. Ja, okay, so ist also deine Real Madrid-Abenteuer geendet. Du bist nicht bei den Bambinis, du hast keinen Vertrag unterschrieben, du hast einfach nur eine Urkunde fürs Burgerfressen bekommen.
Genau.
Aber genau, wir sind ja immer noch in der Nachfeiertagszeit. Was habt ihr denn Schönes bekommen zu Weihnachten? Da müssen wir uns jetzt ja auch schon reinversetzen.
Also was ich gekriegt habe, ist Angst.
Ja, das ist ein schönes Geschenk.
Aber nee, das ist ja erst in der Zukunft. Es ist erst in der, also in der Zukunft werde ich Angst gehabt haben.
Ich dachte, dir wurde Angst geschenkt.
Nee, mir wurde nicht Angst geschenkt, weil heute, also wir sind ja in der Post-Weihnachtszeit, aber heute fahre ich dann zur Familie mit einem sogenannten Zug.
Oh, gefährlich, ja.
Es ist schon mal per se gefährlich, weil es ist so, ihr kennt das doch, wenn man in den Zug steigt und man fährt so 5 Minuten fährt man schon und man freut sich, dass man so einen Platz alleine hat. Und keiner sitzt neben einem.
Ah, ne? Ja,
so fährt man schon los.
Ja.
Dann verstreichen so 10 Minuten. Und dann ist er, ja gut, jetzt kann ja wirklich auch gar keiner mehr kommen, weil wie lange soll denn jemand im Zug rumirren, der keinen Platz gefunden hat? Das ist jetzt ja langsam unrealistisch. Und dann nach 30 Minuten, es gibt teilweise im ICE Leute, die nach 30 Minuten in mein Abteil mit ihren ganzen Koffern kommen und dann den Platz neben mir finden. Und da frage ich mich immer, wo waren die letzten 30 Minuten? Ja. Was machen die? Die tauchen auf einmal auf irgendwo im Zug. So, weil das kann doch nicht sein, dass man 30 Minuten im Zug umherirrt und keinen Platz findet. Ja, und ich habe immer Angst, dass das irgendwann passiert. Ja. Das ist mir ein Rätsel. Und ich hatte ja schon einmal den Lifehack, dass man die Leute verrückt angucken soll, wenn die einem entgegenkommen und die suchen nach einem Platz. Und wenn man die dann, wenn man so guckt wie ein Verrückter oder ich sag mal in die Luft schlägt. Ne? Also als ob man unkontrolliert eigentlich um sich schlägt, dass sie sich nicht hinsetzen, habe ich letztens im Internet noch einen besseren, ein bisschen einfacheren Trick gesehen. Man muss den Leuten in die Augen gucken und dann muss man auf den Platz neben sich, muss man zweimal mit der Hand so raufhauen, dass man sagt, man will, dass die Leute sich da hinsetzen.
Oh ja, na, das
ist und das ist der beste Trick, weil niemand will ja sich neben jemanden setzen, der so richtig einen erwartet und sagt, bitte setzen Sie sich hin, ich bin verrückt und werde Sie jetzt die ganze Zeit voll labern.
Ja. Also so Reverse Psychology.
Ja.
Die Leute richtig unangenehm, penetrant auffordern und setzen Sie sich doch.
Genau. Sie hier ist noch frei, setzen Sie sich gerne. Ich habe ein paar Fragen.
Ja.
Also das ist wirklich. Das ist wirklich dann sagen die, ach nee, ich suche noch da hinten, aber dann kommen Sie in eine Ausredensituation auf jeden Fall.
Also wirklich so, ich bin sehr interessiert.
Mhm. Tragen Sie Socken?
Ja. Ja. Das ist gut. Den nehmen wir schon mal. Ich hatte jetzt ganz, ganz stumpf, man kann nur auch so tun, dass zum Beispiel, Frank hat jetzt ja ein Wappentier, wissen wir alle, hat ja einen Hund namens Wilma. Und ob man nicht auch so, wenn man zum Beispiel Studentenfutter hat man doch immer mit im Zug. Man nascht aus irgendeinem Grund kaufen sie so was zum Snacken, wenn man im Zug sitzt.
Also ich nicht, aber ja.
Nee,
ja,
richtig. Ja. Ich snack dann gerne mal so Studentenfutter. Man könnte die Rosinen, weil ich mag Rosinen nicht so gerne, wenn man die so auf den Nebenplatz liegt, dann sehen die auch aus wie so Schafsköttel oder Kaninchenköttel.
Ja.
Man könnte also so tun, dass hier so ein kleines Kaninchen durchflitzt und alles vollköttelt und zufällig ist der komplette Nebenplatz zugeköttelt.
Ja.
Dann würde sich der auch gerne hinsetzen. Und sagt mir, oh ja, ich weiß auch nicht, dieses Kaninchen, Mann.
Ja, wo das schon wieder hin ist jetzt,
Das ist ein Frecher, köttelt ja alles voll, tut mir leid.
Aber was auch schon, ob ich helfen würde, wenn man ein ausgestopftes Tier, wenn man das so auf den Schoß hätte. Das ist auf jeden Fall, also dass man schon, oder auf der Schulter oder so, wie so ein, also man bräuchte eigentlich so eine Art, wie so ein, wie heißt noch die Leute, die Forster? Nee, wie heißen die?
Mark Forster?
Nee, die sich mit Atlas auskennt tun. Das ist ein Falkner. Mit Falken.
Ja. Falkner.
Genau, man. Das heißt, man bräuchte, ja klar. Also, das ist einer, glaube ich, sogar ein Ausbildungsberuf.
Ja, einer der beliebtesten.
Da geht man immer auf irgendwelche Feste oder man ist irgendwo und dann hat man so einen Lederhandschuh, hat man. Ja. Und dann ruft man den Falken mit so einem witzigen Spruch oder irgendwie sowas und dann kommt der. Bleibt da landen und dann klatschen alle.
Es gibt dann noch den Falkner zu Ritt, gibt's auch noch. Das ist denn der noch reiten kann dabei.
Siehst du mal.
Also man braucht, wenn man mit der Bahn fährt, sollte man am besten einen Falken noch mit auf dem Arm haben.
Ja. Da hätte ich aber auch Schiss. Ich finde ja nichts Gruseligeres als Vögel in so einem geschlossenen Raum. Also das ist ja völlig loko, ne? Also ich meine, man ist ja so an Spinnen, ist man gewohnt. An Ratten, auch okay. Selbst wenn es hier so eine Maus jetzt lang rein würde, würde ich sagen, ja komm. Aber wenn dir so ein Vogel reinfliegt, in deine Wohnung ist doch voll weird, oder? Ich finde es mega spooky, weil du kriegst ihn ja nicht unter Kontrolle.
Ja. Nee, das ist, du kannst ja nicht beruhigend, ist ja nicht so wie ein Betrunkener.
Nee.
Auf den man vielleicht noch schafft, das noch so beruhigend einzuwirken.
Ja. Und dann du weißt auch, wo du den packen kannst. Den kannst du an bestimmten Stellen packen und so wieder sanft durchs Fenster raus befördern.
Ja.
Und Vogel kann man ja gar nicht packen.
Nee, da habe ich mich auch schon mal zu geäußert, was mein Problem ist mit Vögeln, also auch bei so einem Huhn, dass die halt dann so, die zappeln ja, ne? So machen die ganze Zeit.
Stimmt, du hast eine krasse Hühnerphobie, haben wir mal gelernt.
Und das ist ja, vor allem, alle Vögel zappeln denn immer so viel drum. Wo soll man die, wo fässt man die an?
Finde ich ganz weirde Tiere, also zum Packen.
Ja.
Deshalb, Basti, also bei dem Trick würdest du mich auf jeden Fall fernhalten von deinem Nebenplatz, wenn auf dir ein Falke sitzen würde, ja?
Der so fest ist am Arm, aber komplett ausflippt.
Ja.
Komplett mit den Flügeln um sich dreht und schreit.
Ja, oder auch mit seinem Schnabel, die haben ja super gefährliche Schnäbel, dann über alles so pickt. Der hat schon ein Auge auch von dir schon so halb rausgepickt. Das hängt schon so auf halb acht.
Da könnt ihr mal sehen. Auf dem Platz wollt ihr bestimmt nicht, oder? Genau.
Ja. Nee, der macht nichts. Der will nur spielen. Dein Auge hängt schon so halb raus, ey. Nur noch an einem so einem Strang.
Ja, das habe ich doch einmal erzählt, dass ich, als ich noch in der WG gewohnt habe, hatte ich doch mal eine Taube in der Küche.
Einfach so.
Da war eine Taube, weil ich habe da am Maibachufer gewohnt, da ist immer ein Markt. Und da ist eine Taube reingeflogen. Und aber nur durch den kleinen Spalt vom Küchenfenster. Das heißt, die konnte gar nicht wieder rausfliegen, weil es zu schmal war. Also sie hat den Ausgang nicht wieder gefunden. Und dann hatte ich ja wirklich Angst, dass die mir ein Auge auspickt.
Ja.
Deswegen, genau, bin ich mit einer Sonnenbrille, es war wirklich nicht aus Gag, habe ich mir so eine große Pilotensonnenbrille geholt, um die wieder aus der Wohnung zu befördern, weil ich hatte Angst, dass die im Fall des Falles, wenn sie in den Kampfmodus kommt, dass sie mir ein Auge auspickt.
Die machen das auch nicht absichtlich, glaube ich, aber ich finde auch, es ist eine große Gefahr, die da mitschwebt. Nee, finde ich vollkommen breche, da hätte ich auch total Angst. So schließt sich vielleicht auch der Kreis wieder zu deinem Geschenk, was du bekommen hast, Angst, Basti. Das ist ein tolles Geschenk, finde ich. Vielleicht etwas atypisch an Weihnachten, aber irgendwie originell, finde ich. Dass jemand da so ganz liebevoll so ein Päckchen irgendwie schnürt, du machst es so auf und dann steht da drinnen einfach nur Angst.
Ja.
Ein Gutschein für einmal Angst. Weil normalerweise kriegt man einen Gutschein für einmal abwaschen oder schenkt man selber sowas. Oder ein Päckchen Zeit habe ich auch mal aus Gag verschenkt, aber Angst ist die nächste Stufe, finde ich. Das ist nicht schlecht. Meine Oma hat mir eine Waschlotion geschenkt, wie jedes Jahr. Und das ist immer so niedlich, ich schenke mir wirklich immer so ein komplett so ein Fertigset, ne? Und es ist aber
wirklich, das hat jeder schon mal geschenkt.
Ey, das kriege ich wirklich jedes Jahr. Weil ich bin ja, man ist ja auch so höflich und sagt, wow, genauso wollte ich schon immer duften, ne? Rosenduft und Flieder oder so ist das ja dann meistens, ne? Und man riecht halt dann wirklich wie ein alter Mensch. Aber aus Höflichkeit und auch aber aus Faulheit benutze ich das dann auch 2 Wochen lang. Also ihr könnt dann im Januar mal an mich schnuppern, ich rieche dann wie so ein alter Opi. Nach Rosenduft und Flieder.
Und jedes Jahr ist deine Oma denkt, oh, ich muss noch für meinen Thomas schnell losgehen.
Ja.
So ein Paket suchen.
Der wird sauer, wenn der nicht seine Lotion kriegt. Sein Duschgel.
Ja, genau. Ey.
Aber ist denn so, aber sie weiß doch, du bist doch cool, Thomas.
Ich weiß nicht, ob meiner Oma das ein Begriff ist. Ich hab Schneid, sagt sie mal. Du hast
man
Schneid.
Könnte dich nicht, sie würde dich nicht der Krehwinkelei bezichtigen.
Naja, das heißt. Könnte auch passieren.
Genau. Also, aber ist es denn so ein cooles, ist es nicht denn so Axe-Sport DJ Edition oder irgendwie sowas? So,
nee.
So noch mit so einem Axe-Spray oder ist es wirklich eher so für alte
Muffis? Ja, es ist wirklich richtig Muffis. Ich rieche da wirklich, also es ist wirklich immer so ein Mix aus Moschus, Rose, Flieder, also wirklich so alte Menschen. Es ist aber in so einer verrückten, funky Verpackung. Also ich verstehe, dass alte Leute darauf anspringen.
Ja.
Das ist schon sehr, sehr...
Ist ein DJ drauf?
Nee, so ungefähr. Nee, so zwei Rentner, so. Und die auf dem Schiff stehen, so ungefähr. Aber in so, schon so guten Farben, so alles so weinrot, schon gut durch. Ist so ein bisschen Camouflage, aber eben den Rentner-Cool-Farben. Naja, so ist es dann.
Du hast einen Rentnerduft. Und Frank?
Genau. Also ich kann es noch nicht genau, was habe ich denn bekommen?
Was soll ich denn bekommen haben sein, ist
ja
eigentlich.
Was könnte ich denn bekommen haben, ja. Ich freue mich über was Süßes. Ich hoffe, ich habe was Süßes bekommen.
Haben sein.
Ja, haben werden, dass ich dieses Jahr will ich noch jetzt süß, weil dann muss ich mir wieder abtrainieren. Die ganzen Kilos, die ich jetzt zunehme, muss ich mir abtrainieren. Weil ich will hier bulzeln, muss man ja fit sein.
Ja. Fürs Bongeln. Wir sind jetzt im Bosel-Game, Frank. Wir sind jetzt Bosel. Aber gut.
Aber Frank, du hast auch einen Hund. Du wirst doch für den Hund was richtig. Also ich lache mich ja tot, wenn ich auf der Straße langlaufe. In Köln gibt es auch viele Hunde. Und dann sehe ich einen Hund, der hat so eine witzige Leine mit so einem Geschirr dran. Und dann steht da drauf so Wachhund.
Ach so.
Und dann ist das aber nur ein ganz kleiner Hund, der eigentlich gar kein Wachhund ist. Da lache ich mich tot. Das ist gefährlich. Also wenn ich Auto fahre, gucke ich extra die Hunde nicht an, weil da teilweise so witzige Sprüche drauf sind. Dass man nicht nur einfach einen Hund hat, sondern dass man sagt, ach nee, das ist nie, ich nehme den Hund auch noch so als Fläche, um meinen eigenen Humor zu präsentieren.
Ja, aber was willst du mir damit sagen? Ich muss halt deswegen immer raus und halt ich bewege mich sehr wahrscheinlich mehr gerade als ihr, weil ich immer aus dem 4. Stock runter und rauf muss.
Ach, der darf nicht in die Wohnung machen?
Nee. Das ist ja...
Könntest du dir noch so ein eigenes Zimmer einrichten? Wie nennt man das denn? Du bist jetzt Hundebesitzer, Frank. Du kennst das ganze Fachbegriff. Ist das dann ein Kotzimmer oder kannst du im eigenen legst du so ein bisschen Streu hin, bisschen Wald? Man kann doch da hinmachen, da musst du nicht immer runter.
Naja, ich kann ja, wenn du es wirklich wissen, also am Anfang habe ich angefangen damit, so eine Wickelunterlagen, die man für Babys kaufen kann, habe ich entdeckt. Die habe ich in der Wohnung verteilt. und habe erstmal mich dann gefreut, wenn das, wenn sie darauf denn zur Not gemacht hat, wenn ich es nicht rechtzeitig geschafft habe. Ja, also ja. ich erzähle das jetzt einfach. Und habe mich sonst immer, wenn ich gemerkt habe, jetzt könnte es soweit sein, bin ich immer mit ihr schnell runtergerannt. Aber ich habe schon sehr viel Sachen hier wegmachen müssen. Und es war auch. Und habt ihr schon mal mit diesen Tüten, habt ihr da schon mal weg? Habt ihr da schon mal? Also dieser erste Moment war, ich habe gedacht, das ist natürlich das. Da wollte ich mal nicht drüber nachdenken. Dieser erste Moment, wenn man das erste Mal dann mit so einer Tüte um die Hand dann das so wegmacht, ist gar nicht so schlimm. Ich habe mir viel schlimmer vorgestellt.
Was hast du dir da vorgestellt beim Akt?
Na, erstmal muss man, das ist halt das, da steht man wie ein Verrückter auf der Straße und jubelt. Man soll halt, wurde ich habe mir das erklären lassen, ja, man muss halt, was? Dem Hund, dass der merkt, dass es jetzt toll war, dass es draußen ist, nicht drinne. Wenn der Hund drinnen macht, dann muss man das kommentarlos wegmachen. Aber wenn er draußen gemacht hat, dann muss man Fleckerchen geben. Du bist die Beste, will mal. Und dann muss man richtig feiern, ne, dass der Hund weiß, das war gut. Und dann darf man noch als Belohnung, greift man dann in die Tüte und dann, man fässt es ja nicht an. Ne? Man hat es ja nicht an den Händen.
Boah, es ist, man kann schon mit dem Handschuh, dafür sind die ja, glaube ich, erfunden worden, oder? Dass man so bestimmte Dinge anfangen kann, die man mit der bloßen Hand nicht anfasst.
Genau, also es ist wie.
Zum Beispiel ein Gehirn.
Genau.
Menschliches Gehirn würde ich auch jetzt nicht einfach mit der nackten Hand berühren.
Basti, würdest du lieber ein menschliches Gehirn oder Hunde
aufsammeln? Oder ein Hundekack?
Ich würde, glaube ich, lieber ein menschliches Gehirn aufsammeln.
Echt, aber wenn da so ein menschliches Gehirn auf der Straße liegt und daneben von Franks kleinem niedlichen Dackel so ein Häufchen, ja?
Es gibt in keiner Welt, kann es irgendwie cool sein, Scheiße aufzusammeln. Es ist nicht zu lösen. Also wie gibt's nicht ein anderes Ding als ein, leben wir nicht im Jahr 2023 schon?
Passt, ja.
Wo nicht es mehr gibt als eine Tüte. Eine Tüte gibt's ja schon ziemlich lang. Also warum gibt's nichts anderes um diese Hundescheiße? Gibt's nicht eine Drohne, die man da hinsteuern kann?
Ja,
du hast so eine Drohne, Frank, dass die das irgendwie aufsammelt. Oder dass das man irgendwie.
Einen kleinen Staubsauger,
so eine Art neutralisieren kann mit einem Spray, dass daraus irgendwie Blumen wachsen oder irgendwie so.
Das wäre gut.
Aber man muss immer noch, der aktuelle Stand ist immer noch, in den letzten 50 Jahren haben wir uns so weiterentwickelt, dass man immer noch eine Tüte benutzt.
Gib mir nicht den Kopf rein. Wäre mir auch lieber, weil es ist ja, du hast ja völlig recht, Basti, cool ist es nicht, der Moment. Also ich würde jetzt.
Findest du mit dem Jubeln, finde ich schon cool.
Also ich, ja genau. Das ist
komplett verrückt.
Aber ich würde grundsätzlich, würde ich jetzt kein Selfie von mir machen, während ich das gerade aufhebe und das dann halt so posten.
Warum eigentlich nicht? Vielleicht ist das doch das Problem, dass man das, das ist zu tabuisiert und mit uncool behaftet. Jetzt auch allein schon wegen Bastis übler Rede.
Stimmt, du hast recht.
Dass man ein schlechtes Gefühl dabei hat. Weil du wirst jetzt nächstes Mal, wenn du dich dann nach dem Hundehaufen bückst und den da so breitschmierst mit deiner Tütenhand, wirst du an Bastis mahnende, üble Worte denken, für das ganze Ding so schlecht redet.
Ja, ich stimme.
Vielleicht müssen wir einfach normalisieren. Vielleicht boseln wir auch nicht mit einer Eisenkugel, sondern mit einem Hundekackhaufen. Einfach, um das zu enttabuisieren.
Nee, ich werde jetzt quasi mich selber, ich ernenne mich jetzt selber zum Testimonien der Kackertüten, und das, ich tüte jetzt, nenne ich das.
Ja, du bist Klumpert, das lustige Kot-Einsammel-Maskottchen. und damit bin ich jetzt so fröhlich durch die Stadt und sammelst auch anderen Kot ein. Alles, was dir vor die Füße geschissen wird, sammelst du fröhlich ein, machst da Stories und damit enttabuisieren wir dieses Ding. Weil es ist schon gut, das muss ich auch sagen, löblich an alle HundebesitzerInnen. Es ist schon toll, dass man das wegmacht, weil ich weiß, ganz früher, Basti, vor diesen 50 Jahren, bevor die Tüte von war, ja die ganze Stadt ein einziges Kot mehr. Das kann es ja auch nicht sein.
Also ich kann mich noch daran erinnern, als ich nach Berlin gezogen bin, Prenzlauer Berg ist jetzt ein richtig feiner Stadtteil. Ne? Da wohnen wirklich nur die Reichen und Schönen und da fahren nur Porsches rum. Als ich früher noch durch Prenzlauer Berg im Sommer gelaufen bin, hat gesamt Prenzlauer Berg im Sommer, im Hochsommer, nach Hundescheiße gerochen, weil überall nur Hundescheiße rumlag.
Das kann es ja nicht sein. Also ich weiß auch noch, aus meiner Kindheit, man war draußen spielen, und also gerade als Stadtkind, ne, da war ihnen gar nicht die Angst, dass man Grasflecken in der Hose hatte, sondern Scheißeflecken. Weil egal, wo man ja lang gekrabbelt ist und mal einen Wurzelbaum gemacht hat, man ist immer in Scheiße gelandet.
Ja.
Und deshalb finde ich schon, dass es eine Verbesserung ist.
Überall, wo man hingegriffen hat.
Ja.
Man hat im Späti wollte man nach so einem Capri-Eis greifen. Ja. Ist man Hundescheiße.
Ja. Genau. Man wollte Buhl im Park spielen. Schwupps. Ne?
Ja.
Hab ihn Scheiße gedreht. Ein Fahrrad irgendwo hingefahren. Alles auf immer voller Scheiße.
Ja.
Also so gesehen, das ist schon gut. Aber generell ist natürlich trotzdem auch, soll man auch sagen, gerade jetzt um die Weihnachtszeit herum und drüber hinaus, es sind nach wie vor keine guten Geschenke, dass man überhaupt Tiere schenkt, weil Tiere sind wilde Menschen, glaube ich, und gehören eigentlich in die Natur und sollten da ihr eigenes Kollektiv bilden und nicht bei jemandem zu Hause in der Wohnung leben.
No offense, Frank.
Ja. No offense, genau. Du hast einen armen wilden Mensch jetzt bei dir zu Hause.
Ich habe mir auch nicht zu Weihnachten geschenkt bekommen oder irgendwas, sondern hatte ich ja schon vorher. Genau.
Stimmt, du hast ihn aus einer Laune heraus, weil wir ein Wappentier brauchen. Das ist auf jeden Fall genau. Also es braucht einen guten
Betrunken
Grund.
Betrunken nach dem Rummel ja, genau. Bist du los und hast
an der Losbude geschossen. Genau. Ja. Na gut, so viel zu Weihnachten, aber wir nähern uns ja jetzt in unserer Neuzeit, nähern wir uns ja mit großen Schritten Silvester. Auch das ist ja mittlerweile schon unser drittes Silvester, was wir als Eulen vor die Säue erleben. Wobei halt, bevor wir damit weitermachen, möchte ich nur kurz eine Zwischenanekdote einstreuen. Wir hatten jetzt hier noch zwei Tage, hatten wir noch Büro und Frank hat es sich nicht nehmen lassen, mich noch einmal zu pranken kurz vor Jahresende, Basti. Kannst du es glauben?
Ich kann es glauben, ja.
Frank hat mir noch einmal übel mitgespielt. Ich habe ja vor einiger Zeit berichtet, wie ich hier zum neuen Kaffeegott aufgestiegen bin, weil mir gezeigt wurde, wie man eine Kaffeemaschine bedient. Ich versorge seitdem Etage 2, in der ich eigentlich hause, aber auch in Etage 4, wo unsere ganze Postproduktion ist, versorge ich mit dem leckersten Kaffee, den man hier so brauen kann. Hatte einen richtig guten Ruf. Die Leute haben mich richtig gefreut. Man fragte schon, Thomas, hast du heute Morgen den Kaffee gebraucht? Ich so mal, yes, kannst du gefahrlos, beruhigt trinken.
Kurz, es ist kein Kaffee, es ist aufgeschäumte Milch, irgendwie mit Agavendicksaft und Marshmallow drin. Das hat nichts mit Kaffee zu tun.
Eine Kugel Vanilleeis habe ich jetzt neu hinzugefügt. Aber eines Morgens kam ich ausnahmsweise etwas später, weil ich hatte war noch Schülerlotse hier um die Ecke auf der großen Kreuzung, haben noch so ein paar Leute Klasse
gelotst. Hat Frank
sich scheinbar am Kaffee zu schaffen gemacht und hat absichtlich einen ganz furchtbaren, dünnen Kaffee gebraut. Er hat also statt meiner speziellen Messtechnik, ne, weil ich schütte das immer so nach Gefühl und summe dabei die Internationale, dann weiß ich jetzt genug Kaffeepulver im Behälter. Und Frank hat absichtlich einen ganz dünnen Kaffee gebraut, sodass man selbst, wenn man ein komplett volles Glas eingegossen hat, man konnte von oben noch den Boden sehen.
Ja.
Das ist ein sogenannter Bodensee-Kaffee, nennt man das ja auch, ne? Weil man vom Glas noch den Boden sehen kann. Und wirklich haben sich alle Leute bei mir beschwert und meinten, was ist da los, Thomas Martins? Warum schmeckt der Kaffee heute so scheiße, warum ist er so dünn? Und dann meinte sie, ich war es nicht. Und sie meinte, aber du kochst doch hier immer Kaffee. Na, du musst es gewesen sein. Also Frank hat absichtlich versucht, hatte mir dann heimlich dann gestanden im Nachhinein, mir da übel mitzuspielen, indem er einen Scheißkaffee kochte. Ne? So, Frank, jetzt schäme dich erstmal eine Runde, weil es geht noch weiter.
Hör mir das erstmal an, deine Geschichte, was du sagst, und dann gebe ich meine Meinung dazu.
Warum das Note hat?
Ja.
Na, ist ja okay, wir pränken uns ja immer gerne gegenseitig, das gehört ja auch zum guten Ton, dass man ab und zu mal einen kleinen Streich spielt, oder? So, und dann war ich natürlich aber jedenfalls so, ja, in Sorge, ob meines guten Rufes, ja, und wollte dann halt ganz schnell neuen Kaffee kochen. Und dann ist es mir das erste Mal jetzt seit 8 Wochen passiert, dass ich die Filtertüte falsch eingelegt habe und dann ist der ganze Kaffee übergelaufen. Ich habe die komplette Küche unter Kaffee gesetzt. Wirklich, es schwamm, alles war alles voller Kaffee, richtig peinlich. Ich zu spät gemerkt, richtig schon hochrotem Kopf schwitzen, scheiße. Jetzt wollte ich den Kaffee, weißt du, wollte meinen Ruf wiederherstellen, alles versaut. Fang da an zu wischen, war zum Glück keiner da, hat es keiner gesehen, kommt plötzlich Praktikant Viktor rein, ganz neu. Kennt mich nur so, hat sich bisher noch nicht getraut, sich bei mir vorzustellen, so, weil er weiß, ich bin Thomas Kuhl, Kaffeegott. Ne, sieht mich da, wie ich ganz unwürdig alles aufwische. Ich so, nein, scheiße, jetzt sieht mich Viktor. Das ist so das erste Bild jetzt, was er von mir hat, in real.
Kein Respekt.
Dann denke ich, oh Mann, dieser Mann, wie er da diesen Kaffee wegwischt, wie peinlich und so. Und ich so, ey, Viktor, du, komm, was soll's. Ist mir das erste Mal passiert. Alles ist Frank schuld. Hat er wirklich seine Hilfe angeboten, hat mit mir das so zusammen ganz lieb weggewischt. Und ich so, ne, voll mit ihm gebondet, sagt, Viktor, in Wirklichkeit würde mir sowas nie passieren, bin hier der Kaffeegott. Komm, ich zeig dir mal, wie man Kaffee kocht. Dann habe ich erzählt, ne, wir haben ja so diesen Schlauch, den man so rausziehen kann, ne, so aus dem Wasserhahn, um damit den Kaffeebehälter aufzufüllen. Wollte ich mir ganz cool zeigen, wie ich Kaffee mache. In meiner Aufregung habe ich dann aber zu früh den Wasserhahn aufgedreht. Und eigentlich war der Hahn noch gar nicht beim Behälter. Hab also aus Versehen wieder die ganze Küche unter Wasser gesetzt. Weil ich so aufgeregt war, wegen dir, Frank. Also Viktor hat mich komplett in meinem schwächsten Moment des Jahres erwischt. Und er denkt, jetzt bin ich der komplette Vollidiot. Also erst wische ich da die halbe Stunde mein ganzes Kaffeefauxpas weg und dann drehe ich zu früh den Wasserhahn auf und setze nochmal die gesamte Küche unter Wasser. Dann mussten wir nochmal alles wegwischen. Dann habe ich gesagt, komm, wir geben es auf, Viktor. Wir erzählen es niemandem. Es bleibt unter uns. Hat er mir auch versprochen.
Ist schon mal sehr löblich, Thomas. Was ich gemacht hätte, würde ich da alles unter Wasser setzen, würde ich das erstmal so lassen und dann würde ich nochmal aus der Küche rausgehen, dann würde ich reingehen und würde ich sagen, was ist denn hier passiert? Erstmal natürlich die Schuld erstmal von sich wegtreten. Das ist immer das Wichtige. Und dann würde man gemeinsam und würde sagen, ich würde das jetzt hier wegmachen, ich habe aber jetzt noch Meeting. So, und dann würde das ja irgendwie dann passieren. Ja,
stimmt.
Ja,
vielleicht,
was ist denn hier passiert? Ja,
vielleicht,
schon gut sagen können.
Vielleicht schaue ich mir
das okay, an. Thomas, ich muss, als ich sag's zu meiner Verteidigung, ich sag's ehrlich, wie es war. Es hat aber auch ein bisschen, also dieses, wie du denn mit deinem Frack jeden Tag reinkamst und Zylinder und gerufen hast, hier bin ich, Kaffeegott, das hat auch ein bisschen, weil hat auch die anderen Leute schon ein bisschen gestört.
Mit der Glocke. Ja. Ding, 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 ding.
Ja. Habe ich das zu ernst genommen? Das habe ich zu ernst genommen.
Also, ja, du hast dich, also keiner hat dich jemals Kaffeegott genannt, sondern du hast dich immer so genannt, hier bin ich, der Kaffeegott. Also es hat ein bisschen gestört und ich habe, glaube ich, für alle habe ich mal dir einen kleinen Streich gespielt.
Du wolltest mich wieder einnorden sozusagen. Ja.
Ja.
Du musst mich auf den Boden der Tatsachen zurückkommen. Na gut, ist dir gelungen jedenfalls. Also so bin ich jetzt quasi aus diesem Jahr rausgegangen. Also als der Kaffeetrottel. Vom Kaffeegott zum Kaffeetrottel. Innerhalb eines Tages.
Und kurz hast du vor Viktor geweint. Also hat er
ja, doch, die Tränen haben sich vermischt mit dem ausgeschütteten Kaffee. Ja. Ich konnte es verheimlichen.
Hab ich mal so weggedreht. Du hast ihm so zitternd gegeben. Ja. Probier ihn. Schmeckt er? Wie schmeckt er?
Ja, genau.
Ja. Ist er dick genug?
Ja.
Ist er dick genug?
Naja, ich Ich habe mich auch komplett versprochen. Ich war so aufgeregt, dass ich auch so Sätze, so diesen, kennt ihr das auch, wenn man so aufgeregt ist, dass man plötzlich so Sätze falsch spricht, Wörter falsch ausspricht.
Ja, und die ganze Zeit ist dann so deine Stimme wahrscheinlich immer gebrochen.
Ja. Und so ist überschlagen. Das zählt doch dafür höher. Richtig unangenehm. Ich fange jetzt schon wieder an zu schwitzen, wenn ich daran denke, an diesen Moment. Naja, kann ja mal passieren, was? Aber gut, ja. Wir sitzen ja hier zusammen, weil wir eigentlich Fragen beantworten wollen. Es ist die Jubiläumsstaffel.
Aber wollen wir nicht noch ganz kurz mal, wir waren ja noch beim dein Stackout-Konzert. Gibt's da noch was? Hast du da noch?
Das haben wir auch vergessen.
Das war ja auch.
Ey, durch dieses Raum-Zeit-Kontinuum, vergisst mir alles. Wir haben darüber noch gar nicht gesprochen. Es war ja ein gigantischer Triumph, kann man sagen. Für beide. Ne? Es war für Stackout ein gigantischer Triumph, aber auch für Jack the Fatherfucker Hansen. Also erstmal vielleicht wirklich an dieser Stelle ein ganz ehrliches, wir müssen es gleich nochmal analysieren. Ja. Erstmal aber an dieser Stelle ein ehrlich gemeintes, großes Dankeschön an alle verrückten Menschen, die aus allen Teilen des Landes angereist sind, nur um dieser großartigen Show beizuwohnen. Es war ja wirklich ausverkaufte Hütte und die Leute waren ja unfassbar textsicher. Ich war ja selber, muss ich zugeben, habe den einen oder anderen Text verhauen, aber die Leute konnten alles komplett mitsingen, war ich gar nicht mehr gewohnt, war richtig großartig. Und ich muss sagen, selbst ich war ganz schön aufgeregt, weil wir ja sehr lange nicht mehr gespielt haben. Wir spielen ja nur noch einmal im Jahr ein Konzert und in der Zwischenzeit vergisst man doch so ein bisschen die Bühnenroutine und wie man so eine Gitarre bedient und sowas. Aber ich hatte noch mehr Respekt für dich, Frank. Weil als ich da vorne so stand und einen da so 200 Augenpaare so anglotzen, da ist mir schon... Denkt man, krass, ne? Also ich kann ja hier zumindest wenigstens halbwegs irgendwie, habe ich ja so Songs, die ich präsentieren kann. Und ich wusste in der Halbzeit schon,
was Cooles macht, geht das, ne?
Ja. Und ich dachte, oh, krass, ich finde das so mutig von dir, also wirklich ernst gemeint mutig, dass du dann sagst, ich komme da gleich auf die Bühne, kann das überhaupt nicht, was dir die ganze Zeit von Basti und Thomas behauptet wird, nämlich, dass du ja ein Stand-Up-Comedian bist. Ja, und dann kommst du da so rauf. Und dann habe ich dich ja noch groß und salbungsvoll angekündigt und musste dann backstage... um meine Gitarre zu stimmen. Ich habe also deinen Auftritt gar nicht mitbekommen. Deshalb müsst ihr mir nochmal beschreiben, wie das war, Basti. Auch aus deiner Sicht, aber auch aus deiner Sicht, Frank.
Also aus meiner Sicht war das halt, ich habe mir überlegt, ich schreibe mir ein Stand-up. Und dann habe ich aber kurz davor alles weggeschmissen und gesagt, nee, das ist nicht der Jack Hansen, den man da haben möchte, sondern der Jack Hansen, den man da haben möchte, geht da einfach auf die Bühne und redet. Und so habe ich es dann gemacht. Also ich habe wirklich nichts vorbereitet. Ja, das Einzige, was ich mir vorher überlegt habe, ich erzähle den einen Witz mit dem Hai, wo ich dann auch noch die Pointe versaut habe und schon alles falsch gemacht habe. Also das Einzige, was ich vorbereitet habe, habe ich dann durcheinander gebracht. Aber das war mein Plan. Und mein Plan war es natürlich, die Stimmung ein bisschen runter zu kochen, damit du dann wieder mit Takeout glänzen kannst, umso mehr, Thomas.
Ja, ja, okay.
Das glaube ich, das die Ziele habe ich erreicht.
Ja? Ja? Basti, kannst du das mal aus deiner Sicht vielleicht beschreiben, wie es für dich
ist? Also aus meiner Sicht war es, also erstmal war es so, dass Frank hatte nicht seine normale, diese Fukuhila-Perücke auf, die vielleicht auch ein bisschen so zeigt, ach, das ist vielleicht so ein Hillbilly aus Amerika, weil Jack Hansen ist ja eine Figur, jemand, der aus Amerika kommt, aber in Brunsbüttel im Norden aufgewachsen ist. Das erklärt sich dann vielleicht auch so ein bisschen, denn durch die Perücke und durch die Frisur und vielleicht durch wie man angezogen ist, Frank hat diese Perücke nicht mehr gehabt, deswegen musste er auf eine andere Perücke zurückgreifen. Und das war eigentlich so eine Art, also ich, eine Rudi Carell zum Quadrat Perücke, also die mit Amerika noch mit Norddeutschland irgendwas zu tun hat.
Ja.
Und dazu hatte er einfach einen normalen blauen Pullover an. Also das heißt, man konnte erstmal durch das Kostüm und durch die Kostümierung gar nicht erahnen, wo jetzt die Reise hingeht.
Ja.
Dann habe ich jetzt auch viele Leute gesehen. Also mein Eindruck war, dass jetzt auch gar nicht so viel jetzt nur Leute, die den Podcast hören, sondern dass da auch viele Leute, die nur Stakeout sich angucken wollten, weil das sind ja auch die Textsicheren da vorne. Das waren ziemlich viele. Und da habe ich gedacht, ach ja, das ist ja jetzt ja auch dann gar nicht eingeleitet. Also dass die gar nicht verstehen, dass es jetzt kein echter Comedian ist, der das schon jetzt länger macht, sondern der das jetzt so macht.
Das ist das Unangenehmste dabei.
Und dann habe ich mich schon beim Raufkommen, habe ich mich, muss ich eher sagen, schon geschämt, aber nicht für dich, Frank, sondern für alle, weil die nicht wissen, worauf sie sich jetzt einlassen. So. Und da muss ich sagen, also ich hatte schon ein bisschen Angst, dass es unangenehm wird.
Aber hast du dann hingestarrt, konntest du den Blick abwenden, hast du kurz überlegt, ob du in den anderen Raum gehst, des Etablissements, um dir einfach ein Bier zu bestellen, was du sehr lange zapfen lässt.
Also ich saß war ganz hinten im Raum, also ich war so wirklich gefühlt, mit einem Fuß war ich aus dem Fenster hinten raus, also dass ich jederzeit hätte abhauen können, aber... Frank hat gut die Kurve gekriegt, weil Frank hat einen Witz über irgendeinen Hai und ein Kreuzworträtsel erzählt.
Okay, erzähl einfach nochmal den Hai-Witz, wie der eigentlich funktioniert. Also, ein Hai liegt unten auf dem Meeresgrund und löst ein Kreuzworträtsel und überlegt, oh Mann, Raubfisch mit 3 Buchstaben, ich komme nicht drauf. Dann kommt seine beste Freundin, die Qualle, vorbei und die begrüßen sich so und dann sagt der Hai, du, helf mir mal, Raubfisch mit 3 Buchstaben. Und dann sagt die Qualle, denk doch mal an dich selber. Und dann sitzt der Hai da und sagt, ach ja, stimmt, Uwe. Und trägt das ein. So ist der Witz eigentlich. Ich habe dann, während ich das erzählt habe, gedacht, ich müsste doch erstmal den Leuten, der Witz ist doch eigentlich so, dass ich vorher schon mal sagen müsste, dass der Hai Uwe heißt, sonst macht das ja keinen Sinn. Und hab dann aber, als ich dann gesagt habe, habe ich gemerkt, nee, dann ist ja doch schon alles verraten. Das,
damit hast du eigentlich die gesamten Zeit, du hast so eine Bombe reingeschmissen, in den Witz komplett zerstört.
Ja. Und dann habe ich dann überlegt, was mache ich jetzt? Bin ich jetzt ehrlich und sag, also tue ich jetzt einfach so, als ob das mit Absicht war und der Witz so geht? Und dann habe ich gesagt, nee, ich bin ehrlich und verrate, dass ich es versaut habe.
Und wie haben die Massen reagiert, Basti, aus deiner Sicht?
Die Massen, also ich habe Jack Hansen 2-mal laut reingerufen, damit es schon so wirkt, als ob du schon irgendwo eine große Nummer bist. Ne?
Ja.
Dass auch alle, dass man schon, da ist einer überrascht, hinten der am Fenster steht, nur noch mit den Lippen in dem Raum ist, sonst aber komplett außerhalb des Raumes. Dass der immer von hinten reinruft, 2-mal, glaube ich, habe ich Jack Hansen gerufen.
Das habe ich gemerkt, das hat auch gut getan. Das hat wirklich gut getan.
Ja.
Weil ich kam mir erst, ich musste ganz kurz Backstage, musste ich meine Gitarre stimmen, bin dann auch ja wieder nach vorne, um noch was mitzukriegen. Dann habe ich aber schon gesehen, du warst schon in diesem verzweifelten letzten Zügen. Also irgendwie scheint dein Haiwitz dann aufgebraucht gewesen zu sein. Und du standst da relativ ratlos, sag ich mal, so auf der Bühne. Hast richtig ängstlich um dich geschaut, weil du irgendwie nicht mehr genau wusstest, was du noch machen sollst.
Mir ist da nichts eingefallen. Ich hätte gedacht, mir fällt was ein, aber ist da nicht.
Genau, aber da kann ich sagen, das war deine Rettung mit dem der Haiwitz. Da dachten die Leute, ach, das ist so eine Art Meta-Kommentar auf Stand-Up in Deutschland, der macht hier so mit Absicht die schlechte Witze und thematisiert es selber. Das ist der Act. So.
Ja.
Deswegen hat der Witz funktioniert. Und eigentlich hättest du danach sofort von der Bühne runtergehen sollen.
Ja, genau.
Weil dann gab es immer so Pausen und dann wusstest du nicht, dass du einfach nur noch geredet. Und dann hätte ich dich am liebsten mit so einer Paintball-Kanone, hätte ich dir am liebsten von der Bühne geschossen. Wirklich nur wild fuchteln, jetzt weg. Jetzt raus, genau. Wie man das immer denkt, jetzt müsste man schneiden, ne? Jetzt so, komm, und das war's raus. Und dann bist du nochmal da auf und einfach so, yo, more, yo. Und dann dachte ich, nee, jetzt ist auch,
one too much. Als ich dazu kam, war, glaube ich, schon der Moment, wo Frank einfach nur noch so wahllos Begrüßungsformeln in den Raum geworfen hat. Und yo, ciao. Moin, West Gaden, so halt. Ne? Und dann hast du aber noch ganz kurz die Kurve, nämlich auch ein sehr guter, sehr beliebter Trick natürlich. Wenn man einem gar nichts mehr anfällt, hast du einfach angefangen, uns zu dissen.
Ja.
Stakeout. Und das war dann, da musste ich auch so lachen, weil du hast dann einfach die Setlist vom zweiten Set angefangen vorzulesen von uns, hast alle Songs verraten, hast du gesagt, nee, finde ich nicht gut. Nee, der Song ist auch nicht meins, nee, der ist auch scheiße. Das fand ich auch sehr lustig. Das funktioniert
aber
auch.
Frank, du hast ein sehr guter Gag, du hast noch deinen eigenen Tusch. Hast du noch auf dem Schlagzeug gespielt, du als Schlagzeuger?
Auch noch gut, ja.
Also insgesamt war es schon eine runde Sache. Also man können wir noch ein, zwei Sachen verändern.
Dass du da sagst, eine runde Sache zu sein, das bedeutet mir viel gerade.
War
eine runde
Sache. Aber was man halt eben sagen kann, was dann doch eben funktioniert, wenn man eben nur sagen, wenn man so halb gut vorbereitet ist, ja, dann ist ja ganz wichtig, man braucht einen guten Auftritt. Ja, dann hat man die Leute erstmal. Dann kann man 2 Minuten erstmal schon nur Scheiße machen. Weil dann rätselt man erst, dann muss der eine Gag kommen, in dem Fall der grandiose Heilwitz, dann kannst du wieder 5 Minuten Scheiße bauen und hinten raus nochmal einen guten Abgang mit einem kleinen guten Schlussgag und die Leute behalten es als gute Show in Erinnerung. Ja.
Deswegen sagt Basti auch am Ende, das war ganz rund, weil dann habe ich eure Songs beleidigt, den Tusch und bin gegangen.
Ja. Also, das war perfekt. Du hattest immer noch eine gute Auf- und Abtrittsmusik und dadurch wirkt es im Nachhinein rund. Das vielleicht als kleines Geheimnis.
Ja.
Wie man sowas auch machen kann. Aber kann man sagen, im Großen und Ganzen war es also ein voller Erfolg. Es war ein sehr schöner Abend. Wir hatten sehr viel Spaß. Das war tatsächlich spektakulär. Eine kleine schlimme Sache ist mir passiert. Frank, du warst live mit dabei.
Ja.
Das müssen wir jetzt auch gleich noch erzählen, weil wir brauchen nämlich Rat von unseren vielen Rechtsanwaltsfans, die wir auch unter uns haben.
Das wird jetzt wirklich, das ist ein heißes Ding.
Das wird jetzt ein heißes Ding. Folgendes ist passiert. Wir machen Soundcheck. Wir sind natürlich, mussten ja mit unserem ganzen eigenen Equipment anreisen. Es ist so, es passt jetzt nicht in so einen kleinen Wanderrucksack. Man muss also mit Autos anreisen. Jetzt ist dieses Venue auf einem Gelände, auf dem RRW-Gelände. Da sind viele Clubs. Da haben wir da geparkt, haben ausgeräumt, haben dann Soundcheck gemacht. Während des Soundchecks kam plötzlich einer vom Club aufgeregt zu uns und meinte, die schleppen gerade eure Autos ab. Erstmal ein Vorgang, den man ja so kennt, ne? Wir sind also schnell rausgerannt. Geguckt, was kann man noch machen. Mein Auto war leider schon weg. Die anderen drei konnten noch ihre Autos retten, haben die umgeparkt schnell und so weiter und so fort. Und dann begann aber die Odyssee für mich. Dann wurde ich, habe ich ja gefragt, ey Leute, ich brauche das Auto später wieder, da muss ja mein Equipment wieder rein nach dem Konzert. Wo stellen Sie es denn hin? Und dann wollten sie mir das partout nicht verraten, Basti. Haben sie gesagt, nö, das sagen wir Ihnen nicht, rufen Sie hier an. Haben sie mir so eine unseriöse, weißt du, so eine selbst ausgeschnittene Karte in die Hand gedrückt. Also selber gebastelt, so mit Word Art. War schon so, das ist ja toll. Ne? Und da angerufen, parallel kam Frank, meinte, was ist denn los, Thomas? Ja, mein Auto abgeschleppt, komm mal mit. So, angerufen, geht da einer ran, sagt, ja, sagen Sie mal Ihre Nummer, so bla, ne? So typisch Berliner Agro-Speaker. Sagen Sie mal Ihr Nummernschild. Ich so, ja, so und so. Wo steht denn das? Ne, das sage ich Ihnen nicht. Sie müssen jetzt erstmal entweder eine Live-Überweisung machen, jetzt hier am Telefon.
Oh.
Ja, und dann verrate ich Ihnen das. Oder Sie können auch zu Rewe latschen. Und dort an der Kasse bezahlen, da schicke ich Ihnen eine Vorgangsnummer. Meinte ich, ja, ich mache jetzt bestimmt keine Live-Überweisung, ich weiß nicht mehr, wie das geht und was das überhaupt sein soll.
Ja.
Nee, dann schicke ich Ihnen hier so eine Vorgangsnummer, dann zeigen Sie, bei Rewe können Sie da bezahlen.
Bei Rewe?
Ja, dann irgendwie in der Nähe ist eine Rewe, aus irgendeinem Grund haben die da eine Kollaboration mit denen. Und dann schickt er mir halt die Vorgangsnummer und die Rechnung. Da steht da drin, 306 Euro.
Fürs Umsetzen
eines Autos.
Umsetzen?
Ja, was normalerweise 150 oder sowas kostet, ja. Das kann nicht wahr sein. Dann nochmal angerufen, meinte, ey Leute, das ist doch Wucher. Kann man doch nicht, das geht doch nicht. Naja, Sie müssen nicht bezahlen, sonst sagen wir Ihnen nicht, wo Ihr Auto ist. Also so eiskalt, mich auch immer so eiskalt abserviert am Telefon, so, ne? Ich so, ey, fuck you, so, ne?
Hättest du einen AirTag von Apple gehabt, wäre das ganze Problem schon gelöst gewesen,
Das Problem gelöst gewesen, ne? So bin ich also gezwungen gewesen, komm, Frank, wir machen das schnell vor der Show noch, Raum, wir gehen zu Rewe, zahlen dann da 306 Euro da überwiesen, muss ja auch erstmal irgendwie haben, so, ne?
Ja. Mit 6 Euro habe ich mich noch beteiligt.
Da wird gepumpt. Dann bezahlt, so, dann dachte ich, na gut, jetzt kommt er bestimmt sicherlich, der Standort wird mir doch automatisch geschickt, aber Pustekuchen, passiert einfach 5 Minuten nichts, ne? 10 Minuten nichts. Frank schon die 12. Zigarette geraucht, immer noch nichts. Ich da wieder angerufen, ey Leute, wo ist mein Auto? Ich habe mir diese unfassbar frech hohe Summe überwiesen, sagt mir jetzt, wo mein Auto ist.
Was macht der dann?
Hat er aufgelegt. Hat der Typ hat erst angefangen rumzupöbeln, naja, kommt gleich, ist ein automatischer Vorjang. Und legt einfach auf. Es passiert wieder nichts, ne? Es wurde immer später, ne? Show schon kurz vorm Starten ist, ey, Frank, was machen wir jetzt? Ich brauche jetzt Auto, wer weiß, wo das steht. Kann ja auch sein, ne? Halteverbot, kostet mehr Geld und so.
Na, mein Vorschlag war dann aber erst, und da hast du ein bisschen, aber ich wollte mit dir rumlaufen.
Ja, Frank wollte mit mir suchen.
Ja, ich wollte suchen in
Friedrichshagen. Frank hat gesagt, Berlin ist ja nicht so groß, wir werden das schon finden. Es sind doch nur 1 Million Straßen. Ja. Irgendwo wird es ja wohl stehen.
War seine Theorie. Ich so, Frank, das kann überall stehen. Wer weiß, vielleicht haben die das bis nach Spandau in deine alte Heimatstadt geschleppt.
Wow. Wieder angerufen, gesagt, ey, Leute, ich habe vor 15 Minuten dieses Geld überwiesen. Wo ist mein Auto? Sagen Sie mir jetzt, wo mein Auto ist. Ich wurde wirklich ungehalten. Frank meinte, ja, Thomas, du warst jetzt ein bisschen spitz beim Telefonat. Das ging's nur der Typ. Und der Typ auch wieder am Telefon. Ja, nee, ich leg dann mal wieder auf. Ne? Also so richtig frech. Wollte mir einfach nicht sagen, so, ne? Der meint, nee, kommt per SMS, legt einfach mittendrin auf, im Telefonat. Und ich war so richtig schon auf 180. Und dann irgendwann, 10 Minuten später, kam jedenfalls diese SMS. War halt irgendwie so 15 Blocks weiter, sind wir noch schnell hingejoggt, haben das noch geholt, dann war das Auto erstmal wieder safe, also. Aber jetzt dachten, jetzt kommt eigentlich der eigentlich spannende Fall, was ich war. Ich war natürlich so sauer, hab nochmal im Internet nachgeblättert. Ist es okay, dass man da 306 Tacken bezahlt? Und ist natürlich nicht, ist halt absoluter Wucher und eigentlich soll man das nicht bezahlen und unter Vorbehalt, damit man halt da gerichtlich gegen vorgehen kann. Mhm. Jetzt habe ich aber einfach meine Bank angerufen und habe gesagt, können Sie mir die 306 Euro einfach zurückbuchen? Haben sie gesagt, ja, kein Problem, machen wir. Habe ich jetzt gemacht.
Ach echt?
Ich habe jetzt die 306 Euro gut, zurückgebucht.
Geht. Ich dachte, es geht das nur so geht bei PayPal schon. Und Kredit.
Nee, das geht scheinbar. Und jetzt sind die also gezwungen, mir einen Brief zu schreiben, diese Penner.
Ja.
Und dann nochmal zu begründen, warum sie jetzt 306 Euro von mir fürs Umsetzen haben wollen. Dann kann ich nämlich da sagen, na Moment mal, ortsüblich ist so und so viel, gibt es 1000 Gerichtsurteile.
Dann wird mal gucken, was jetzt passiert. Sehr wahrscheinlich wirst du dann halt gar nichts dafür bezahlen.
Naja, oder weil es ist so ein unseriöses Unternehmen, die schicken mir direkt halt irgendwie so drei Geldeintreiber auf den Hals und verprügeln mich.
Das ist Ari-Altes auch möglich.
Nee, du musst erstmal zurückschreiben, wenn die dir einen Brief schreiben, musst du erstmal einen Brief zurückschreiben und sagen, um die Korrespondenz mit dir aufzunehmen, müssen sie erstmal 5 Euro an das und das Konto überweisen. Ne? Und dann kriegen sie einen automatischen Code zugeschickt. Ne?
Weißt du, genau deshalb brauche ich dich, Anwalt, gerade. Ich wollte dich nämlich schon vorwarnen, ich werde dich wahrscheinlich demnächst dein anwaltliches Geschick brauchen.
Ui, ob ich das noch habe?
Was so, nee, was du das formulieren,
hatte, ist die Frage, ja.
Was so das Formulieren von so Antworten, von Kessen Antworten betrifft.
Ah ja, Kess, es geht, ja.
Ja, dass die so mit Worten schon einschüchtert, weil ich würde wahrscheinlich da so aussehen, direkt übers Ziel hinausschießen und sie schon so anschreiben, sehr geehrte Herr Arschloch, ich zahle nicht, bitte verbissen Sie sich. Aber das wirkt nicht wie so, als ob ich direkt eine Anwaltskanzlei schon hinter mir hätte, ne?
Ja, ich mache so einen gefakten Briefkopf. Ja.
Sehr gut. Krage und Krage.
Ja, die besten Anwälte Deutschlands, darunter auch, ja.
Das gehen wir an und wir werden natürlich weiter über diesen Fall berichten, weil wir wollen ja auch ein bisschen die Themenvielfalt unseres Podcasts, wir wollen ja auch ein bisschen spreaden, ne? Wir sind ja
immer noch Karriere-Podcast.
Sport-Podcast, Sport,
Morningshow,
Verbraucher.
Und jetzt geht es auch noch so ein bisschen Hunde. Mehr so Richtung
ja, Hunde-Podcast,
stimmt.
Ja,
auch der Hunde-Podcast.
Und jetzt gehen wir ein bisschen mehr Richtung True Crime.
Es ist True Crime.
Es ist ein True Crime. Ja. Für mich ist es ein klassisches True Crime.
Nee, bei True Crime, da muss schon jemand ermordet. Bei True Crime hören die Leute gerne, wie Familien ermordet werden und so. Ja.
Das finde ich, muss ich auch vielleicht nochmal so kritisch anmerken. Wir können ja mal über alles sprechen.
Heute ist
ja
der Kritik-Podcast.
Heute ist Kritik-Podcast. Man spricht ja hier offen über alles. Ich finde es wirklich tatsächlich ein bisschen merkwürdig, muss ich ganz ehrlich sagen, dass True Crime Podcasts so abgehen, dass Leute sich so, das so toll finden, dass echte Verbrechen, wo echte Menschen umgebracht werden und wo sehr viele Angehörige übrig bleiben, die da richtig leiden und traumatisiert sind, dass das so ausgeschlachtet wird, oder? Netflix eine Serie nach der nächsten rausballert, wo ständig echte Mordfälle zur Belustigung, zum Entertainment so ausgebreitet werden, ohne Rücksicht so auf Verluste. Finde ich irgendwie weird, muss ich sagen.
Sehe ich genauso. Sehe ich zu 100% genauso. Und es gibt das Komische, es gibt auch ganz viele Foren, ne? Und da schließen sich dann Leute zusammen und versuchen den Fall dann irgendwie nochmal so selber zu lösen. Und teilweise rufen die dann auch die Angehörigen an und so. Das ist, finde, dass dieses an diesen echten Fällen, also wenn man sich jetzt mal da so reinversetzt, dass einem das selber, man so eine Tragödie in der Familie hat. Ja. Und dann gibt es, werden die Namen vielleicht leicht abgeändert, ne? Aber das finde ich, es ist einfach nur voyeuristisch und unter dem Deckmantel, dass man was über das, ein bisschen über das Strafrecht erfährt. Das ist wirklich, ich höre es auch gar nicht. Also ich finde das.
Nee, ich auch nicht.
Ja.
Zumal das sind auch immer die ganzen, du kannst ja erzählen, was du willst, aber am Ende ist halt der Mörder dann, es steht ja trotzdem da wie so Popkulturphänomen, ne? Egal wie grausam das ist, dann fangen sich Leute an, wie die zu verkleiden an Halloween, wo ich denke, mal geht's noch, ey, das ist doch nicht funny. Fiktive Figuren sind lustig, Mike Myers ist witzig oder Freddy Krüger, das kann man ja feiern, so, ne? Oder Jason, aber doch nicht echte Mörder.
Nee, und das sind das wahrscheinlich, wenn man sich die Top 15 Podcasts in Deutschland anhört, dann sind die ganz weit oben, ja.
Müssen wir ja auch mal kritisch anmerken, sorry.
Und das bei einem Jubiläum.
Ja. Dafür muss auch mal Platz sein.
Muss Platz sein.
Können wir noch irgendwas kritisieren?
Ich möchte was loben. Ich möchte einen kleinen Serientipp loswerden. Mhm. Wir haben ja schon sehr oft über Star Wars gesprochen. Wir sind der große Star Wars-Kenner. Haben wir aber oft schon auch festgestellt, dass die Filme dem Ruf gar nicht mehr so gerecht werden. Und vor allen Dingen die Star Wars Real-Serien sind doch, gelinde gesagt, relativ beschissen. Also ich finde, Mandalorian war
das beste Lob, was ich bisher gehört habe, Thomas. Vielleicht solltest du in deinem Lob noch ein bisschen,
mal schrauben.
Arbeiten, ja genau.
Mal schrauben. Ich leite dahin. Ich fand, also Mandalorian wirkte halt so wie von einem Sechsjährigen geschrieben. Ne? Also ich finde, wenn man irgendwie, genau, wenn man 6 Jahre alt ist und so sein erstes Drehbuch schreibt und das dann so umsetzt, dann ist es okay. Ne? Es ist halt so, jede Woche passiert exakt das Gleiche. Bisschen so, wie wir neulich drüber gesprochen haben, unsere Lieblings-80-Serie, ne? So A-Team, Knight Rider, passiert jede Woche exakt der gleiche dramaturgische Ablauf. Dann kam aber unsägliche Boba Fett-Serie, die war ja völlig beschissen. Und dann kam danach noch Obi-Wan Kenobi. Und das war wirklich ultra beschissen. Also es ging von okay beschissen über beschissen nach ultra beschissen. Das kann einfach nicht wahr sein. Wie kann man so schlechte Serien schreiben und drehen? Das kann doch nicht wahr sein. Das ist doch Star Wars.
Ja, ja.
Da müssen doch die besten Leute dran sitzen.
Das war mittlerweile so, dass ich habe jetzt auch, erzählst jetzt bestimmt gleich von der neuen, die ganz gut sein soll, gucke ich mir gar nicht erst an, weil ich die anderen nicht gesehen habe, weil ich es nicht geschafft habe, die durchzuschauen.
Ja, weil die so beschissen sind, ne?
Ja.
Kann es nicht fassen. Da steckt so viel Geld drin, ne? Und eigentlich doch schlaue Menschen, die das doch gut machen wollen. Und ich habe auch schon fast aufgegeben, jetzt kam die neue Star Wars-Serie, Andor. Und ich muss sagen, das hat wieder alles bei mir wettgemacht, weil die ist nämlich todesgut. Das ist lange nicht mehr so sehr mich gefreut, tatsächlich eine Serie aus dem Star Wars-Universum im Fernsehen drin zu sehen. Gibt es ja bei Disney Plus, kann man das streamen, und ich fand die wirklich beeindruckend gut.
Aber muss man da die anderen gesehen haben? Nee, muss man nicht, ne?
Nee, gar nicht. Man sollte Star Wars Rogue One, den Film, den sollte man gesehen haben. Das ist eh der beste Star Wars-Film, der je gedreht wurde, haben wir auch schon mal gesagt.
Ja.
Den sollte man kennen, dann macht das Bock. Ich fand es super spannend. Eine richtig tolle Serie, richtig beeindruckend, richtig tiefgründig, mal irgendwie nicht so peinlich plump, toll gedreht, super dirty, super gritty, alles super düster auch. Und wirklich eine richtig tolle Serie. Kann ich nur empfehlen. Darauf wollte ich hinaus. Deshalb kurzes Lob.
Also ich habe jetzt den Film Klassentreffen 1.0, den habe ich mir nochmal...
Nein, hast du nicht, Basti.
Doch.
Hast du, nein, das ist
ein Film von und mit Til Schweiger, es ist für mich sein Meisterwerk. Es ist ein absolutes Meisterwerk. Ich würde auch gerne den Nachfolgefilm, die Hochzeit würde ich auch gerne sehen, aber da müsste ich 4 Euro für bezahlen. Ich habe mir immer so gedacht, also Til Schweiger, auf dem hacken jetzt nun wirklich auch alle rum. Das kann ja nicht sein, dass die Filme so schlecht sind.
Ja,
das kann ja gar nicht sein, weil das gucken ja auch teilweise Millionen von Menschen gucken das und lachen sich da kringelig irgendwie.
Ja.
Und dann dachte ich mir, komm, gebe ich doch Klassentreffen 1.0, auch mit den ganzen üblichen Milan Peschel und so, gebe ich nochmal eine Chance. Und ich war erschüttert. Also ich dachte, man ist schon erschüttert, wenn man einen Til Schweiger-Film guckt, aber es ist alles falsch. Es ist alles, also der ganze Humor über 2 Stunden, der Film ist auf 2 Stunden so gestretched, besteht eigentlich daraus, dass immer, es gibt so eine peinliche Situation, irgendjemand muss von dem anderen so nachgucken, ob der Hämorrhoiden hat oder so, dann steht er da nackt und dann kommt immer um die Ecke eine Person und sieht das und dann ist es so eine peinliche Situation. Diese Situation gibt es 5-mal, dann fällt noch so eine dicke Frau in eine Torte. Also es ist wirklich, es gibt keinen Humor, der so irgendwie auf dem Dialog basiert. Das ist alles nur so Slapstick und der wahrscheinlich frauenfeindlichste Film, den ich in Deutschland wahrscheinlich je gesehen habe. Alle Frauen sind nur so Sexobjekte, Furien und man filmt der so auf den Arsch. Also ich bin richtig erschüttert, dass der auch eine Filmförderung kriegt. Also so ein Film, der misogyn ist, so wo man das eigentlich sagt, der Film ist von 2018.
Ja, das Ding ist bei Til Schweiger, das ist wirklich so bizarr. Also klar, ne, er stilisiert sich selber immer so als Riesenopfer hin und sagt ja immer, die böse Presse verreißt so meine Filme. Aber völlig zu Recht, muss man sagen. Es geht ja gar nicht darum, ne, es ist ja handwerklich, kann man jetzt ja gar nicht so viel vorwerfen, es sieht okayisch gut aus. Aber ansonsten, ich finde auch, es fängt schon an bei seinen großen Hits ab Keinohasen schon, was du schon sagst. Es ist so unfassbar frauenfeindlich, diese Filme. Alle Frauenfiguren sind ein einziges Klischeebild. Til Schweiger ist immer der arme, falsch verstandene, gut aussehende Trottel, der doch immer nur das Beste will. Und alle Frauen sind immer böse. Auch Zweierküken, müssen wir mal gucken, die Darstellung, die Rolle, die Nora Tschirner da spielt. Das ist eine einzige ekelhafte Aneinanderreihung von ganz schlimmen Klischees, Verurteilungen, ekligen Sexwitzen und so, das ist unguckbar. Ab da wird es immer noch mieser. Ich glaube, der Höhepunkt im negativen Sinne war wirklich dieses Klassenfahrt 1.0.
Klassentreffen
1.0. Also es ist wirklich, es ist völlig unguckbare absolut verachtenswerte Scheiße. Das muss man leider so hart sagen.
Und das so ist auch so wie die Figuren denn so. Also man hat ja immer so eine, wenn man ein Drehbuch schreibt, hat man ja so eine, meistens eine Figur, ne, die so eine Heldenreise hat und am Ende vielleicht was über sich selbst erfährt, ne, durch die Reise oder so eine Erkenntnis erlangt. Und Til Schweiger, der schreibt sich auch immer so selber einfach nur so rein, dass er selber einfach der geilste Typ ist.
Immer.
Also er ist selber, er ist ein DJ, der ein Millionär ist und sein größtes Problem, was er zu überwinden hat, ne, also was seine Heldenreise ist, dass zu viele Frauen mit ihm schlafen wollen, weil er so gut aussieht. Und das heißt, sein...
Aus dem Leben gerufen.
Genau, und das heißt, seine Erkenntnis am Ende ist, dass er das schaffen muss, obwohl alle Frauen auf ihn stehen auf der ganzen Welt, monogam zu werden.
Das ist wirklich, das kann man, ja. Es klingt wirklich wie so ein gigantischer Joke. Ne? Aber das ist ja, ich weiß, es ist ganz real, es ist ja todernst. Es ist ja immer, also wirklich, das ist absolut insane, was der für ein Selbstverständnis auch so hat. So, ne?
Und dass Til Schweiger, ich glaube, der nimmt auch extra so wie ein Pesche, dass er sagt, ja, wenn ich genügend Geld in die Hand nehme, ne, dann spielen die sogar in meinen Scheißfilmen mit. Ne? So, man zeige ich einfach, dass man so die Hochkultur korrumpieren kann irgendwie. Ja.
Ich habe mich auch mal gewundert, wie er das schafft, dass er die Leute dazu kriegt. Die lesen ja auch das Drehbuch vorher. Also es kann ja unmöglich sein, dass sie am Tag des Drehs erfahren, ach guck mal, du quetschst dir hier deinen Hoden ein.
Genau.
Ja. Und dann spielen wir da so halt eine Stunde an deinem Hoden so rum und lachen darüber.
Ja, wirklich, das passiert wirklich, Frank, in dem Film. Das
passiert im Film, wirklich, ist nicht ausgedacht.
Es gibt eine 20-minütige Hodenszene, wo die so den Hoden eincremen. Und es ist wirklich, es ist so platt, es ist so Müll.
Ja, da müssen wir wirklich, eigentlich könnte man mal wirklich ein Special darüber machen, wo wir uns über Filme auslassen.
Oder vielleicht mal so eine Art Negativ-Ryan-Rate.
Oh ja, das können wir mal, das überlegen wir uns mal. Ja. Also wenn ihr jetzt vielleicht doch einen Tag mal nichts zu tun und euch sehr gerne selbst quälen wollt.
Ja.
Vielleicht, weil euch Weihnachten hat euch zu gut gefallen, ihr seid zu fröhlich drauf, zu tolle Geschenke bekommen, zu gut gegessen. Wenn ihr das alles weghaben wollt, dann guckt doch einfach diese zwei Filme.
Ich habe da noch vielleicht, wenn man, es sind ja auch, wenn das so romantische Komödien, die sind ja eigentlich verrufen, eigentlich so, dass sie eigentlich auch nicht so immer schlau sind, dass es auch so leichte Unterhaltung hat. Dann kann ich aber den Film empfehlen. Das ist ein Film, den habe ich, würde ich sagen, 20 Mal geguckt ungefähr. Es ist der Film When Harry Met Sally.
Ja.
Ne, geschrieben von Nora Ephron. Die hat auch so Schlaflos in Seattle und so gemacht. Das ist ein richtig schlauer, guter, unkonventionelle, romantische Komödie.
Also das ist richtig gut. Das ist tatsächlich eine sehr gute Empfehlung. Aber ich möchte auch empfehlen, einen neueren Film, auch wo ein, für mich ein Blueprint für eine wunderbar, fantastische, romantische Komödie ist, für mich Crazy Stupid Love. Mit Ryan Gosling.
Ah ja, den finde ich auch gut, ja.
Der ist richtig toll. Also der ist ein wirklich großartiger Film, der so alles zeigt, was eben Til Schweiger-Filme nicht sind, ne? Der seine Figuren ernst nimmt, ne? Auch Steve Carell spielt er ja mit und auch die wunderbare Emma Stone. Und die Jokes entstehen halt eben aus Situationen heraus, aus Verwicklungen, aus bestimmten Dialogen, Verhaltensweisen. Und das ist so toll geschrieben und so blüffig und so mitreißend. Und gleichzeitig auch irgendwie so weise und auch eben unkonventionell, ohne sich eben diese über die ganzen Figuren die ganze Zeit lustig zu machen und der Lächerlichkeit preiszugeben. Deshalb, wenn ihr mal einen guten Romantikfilm gucken oder selber mal einen drehen wollt, dann Crazy Stupid Love oder When Harry Met Sally, hat man schon mal eine gute Grundlage. Frank, falls du noch Rom-Com-Regisseur werden möchtest.
Dann nehme ich mir das als Vorbild auf jeden Fall. Also ich habe jetzt ein paar Projekte, muss eine Collage machen, wie ich Hundehäufchen aufsammle. Da muss ich erstmal an Dirk Hansen weiterarbeiten. Also da habe ich noch einiges vor.
Das kommt, du willst an Dirk Hansen noch weiterarbeiten? Also die Figur ist noch nicht auserzählt.
Na, ich möchte auf jeden Fall so, weil ich habe gemerkt, dieses ohne vorzubereiten, macht nicht so viel Sinn. Ich werde auf jeden Fall, ich will was bereit haben, dass wenn spontan mich jemand anruft und fragt, wir brauchen eine Halbzeitshow, wir brauchen einen Warm-Upper, kannst du mal schnell rumkommen und einspringen? Also wenn jetzt ein Udo Lindenberg oder wer auch immer anruft und sagt, ich brauche noch einen Warm-Upper für meine Show, kannst du mal rumkommen. Dann will ich bereit sein oder für eine Geburtstagsparty. Dann will ich einfach nur schon was haben.
Ja. Ja. Das heißt, wir können also weiter mit Jack Hansen rechnen. Und
bei den Jack Hansen-Film würde ich sofort gucken. Die Origin Story von Jack Hansen.
Das bietet auf jeden Fall Stoff.
Das würde, also der Jack Hansen-Film würde so aussehen, dass es quasi erst am Ende habe ich das vollständige Kostüm. Wie bei so einem Superheldenfilm. Da ist doch erst am Ende steht dann der Titel richtig da und erst das Kostüm ist fertig und erst dann ist Jack Hansen fertig. Ja. So würde der, glaube ich, ablaufen.
Ich möchte ein Comedian werden, moin.
Moin, moin.
Ja, okay. Ja, das hat wirklich Potenzial. Also okay, Jack Hansen ist nicht begraben, du hast immer noch genug Mut in dir, um auch nochmal live aufzutreten, egal wie groß die Masse ist.
Genau, na, Basti hat es ja wirklich richtig gesagt, die ganze Sache war rund. Ja, und das ist für mich ja eine Motivation. Also das war keine Kritik, sondern das war ein Lob.
Na gut, das nächste Tonmann-Zumpf-Lanzenbrecherei-Festival wird ja auch kommen.
Na klar, das spätestens. Also da sehe ich mich spätestens als Jack Hunt nochmal.
Na gut, jetzt haben wir uns ein bisschen verbabbelt, wie man klassisch bei uns Hessen sagt. Jetzt haben wir keine Fragen beantwortet.
Ach ja, stimmt. Aber wir haben uns ja die Fragen selber gestellt, auch viele.
Meinst du, wir kommen damit durch?
Ja, oder ich würde vorschlagen, wir versuchen, das ist jetzt noch nicht, also die alle Angaben, die ich jetzt sage, sind ohne Gewähr. Wir werden jetzt versuchen, nach Weihnachten, was denn gewesen ist, halt uns zu treffen das erste Mal wieder, das in einem großen Finale zu feiern zusammen und dort ganz viele Fragen aus dem Fragenmüll einmal live rauszunehmen.
Ja.
Das ist ein Plan.
Genau, wir verschieben das, die große Fragerunde, auf die nächste Folge.
Man hört, das Erste, was man hört, ist, wie einer in den Fragenmüll einmal greift.
Ja, das finde ich okay. Das ist ein Versprechen. Damit kann ich mitgehen tun. Seid uns also nicht böse. Wir haben hier noch, wir haben jetzt so circa 100 Fragen haben wir noch liegen. Ja, wird eine lange Folge. Aber wir haben ja noch ein bisschen Jubiläum, oder? Das ist doch jetzt erst Folge.
Ich glaube, wir sind jetzt Teil 9, glaube ich. Ist das jetzt.
Warte mal, ist die nächste Folge schon das
Jubiläum
Ende?
Teil 10? Also, es ist egal. Wir behaupten ja irgendwas. Wir sind ja eh, wir haben ja gesagt, diese heute Folge steht unter dem Motto Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft. Der Sub-Sub-Claim: Zukunft ist Vergangenheit. Und die verschiedenen Zeitebenen, die müsst ihr euch selber herausinterpretieren. Vielen Dank an dieser Stelle. Feiert schön Silvester. Es ist ja, der nächste ist doch Silvester.
Genau, und feiert auch schön Weihnachten.
Ja, und ich hoffe, ihr hattet...
Im tennischen Sinne, ja. Ja. Ihr habt ein schönes,
ich hoffe,
schönes Silvester.
Grad, ja.
Habt ein schönes Jahr 2024.
Ja.
Wir werden eure Ohren geküsst haben sein.
Eventuell.
Die Studio Bummens Podcast-Empfehlung.
Hallo, ich bin Jan Müller. Seit 2019 mache ich meinen Podcast Reflektor. Es geht um Musik und um die Geschichten hinter der Musik. Ich selbst spiele bei Tokotronic. Ich weiß, was es bedeutet, Musik zu machen, in einer Band zu spielen, Alben aufzunehmen und auf Tour zu sein. Ich kenne alle Facetten, die sich mit diesem Beruf verbinden. Drama und Euphorie. Und genau darüber spreche ich mit meinen Gästen bei Reflektor. Was verbindet uns? Was unterscheidet uns? Reflektor gibt euch einen Blick hinter die Kulissen der Musikwelt, den ihr sonst nirgendwo bekommt. Die Liste der Menschen, mit denen ich bereits sprach, ist lang. Deichkind, Campino, Jens Rachut, Doro Pesch, Judith Holofernes, Casper, Igor Levit, Haftbefehl, Esther Bejarano, Charlie Hübner und viele, viele mehr. Am 14. März ist die Winterpause zu Ende. Dann geht es weiter mit neuen Gästen, jeden Freitag. Ich freue mich drauf und ich freue mich auf euch. Wer nicht so lange warten möchte, der kann sich im Club Reflektor ganz besondere exklusive Folgen anhören. Hört gerne rein bei steadyhq.com. Music is a healing force of the universe. Reflektor, der Musikpodcast. Wir hören uns ab dem 14. März. Euer Jan Müller.